Jesus Christus, heute, morgen und in Ewigkeit. Kapitel 80 In Josefs Grab. Nun ruhte Jesus endlich, der lange Tag der Schmach und Qual war vorüber. Als die letzten Strahlen der untergehenden Sonne den Sabbat ankündigten, lag der Heiland still in Josefs Grab. Seine Aufgabe vollbracht, seine Hände friedlich ineinander gefaltet, so ruhte er während der heiligen Stunden des Sabbats. Bei der Schöpfung hatten Vater und Sohn am Sabbat von ihren Werken ausgeruht. Als Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer vollendet waren, freute sich der Schöpfer mit allen himmlischen Wesen beim Anblick jenes herrlichen Bildes, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne. Jetzt ruhte Jesus aus von dem Erlösungsgeschehen, und trotz der Trauer derer, die ihn auf Erden liebten, herrschte Freude im Himmel. In den Augen der himmlischen Wesen erschien die Verheißung der Zukunft in strahlendem Glanz. Eine wiederhergestellte Schöpfung, ein erlöstes Menschengeschlecht, das niemals wieder fallen konnte, weil es die Sünde überwunden hatte, so sahen Gott und die Engel die Früchte des von Christus vollbrachten Erlösungswerkes. Mit dieser frohen Aussicht ist Jesu Sterbitäg auf Golgatha für immer verknüpft, denn seine Werke sind vollkommen, und alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Auch noch zu der Zeit, da wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn, wird der Schöpfungssabbat, der Tag, an dem Jesus in Josefs Grab ruhte, ein Tag des Friedens und der Freude sein. Himmel und Erde werden vereint Gott loben, während die Völker der Geretteten einen Sabbat nach dem anderen, Gott und das Lamm anbeten werden. Während der Schlussereignisse des Kreuzigungstages wurde ein neuer Beweis für die Erfüllung der Weissagung erbracht und ein neues Zeugnis für die Gottheit Jesu gegeben. Als die Dunkelheit das Kreuz wieder freigab und der Sterberuf Jesu verklungen war, hörte man unmittelbar darauf eine Stimme sagen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Diese Worte wurden keineswegs im Flüsterton gesprochen. Alle Augen wandten sich um und versuchten zu erkennen, woher sie kamen. Wer hatte das gesagt? Kein anderer als der Hauptmann, der römische Soldat. Die göttliche Geduld des Heilandes, sein plötzlicher Tod, den Siegesruf noch auf den Lippen, hatte den Heiden sehr beeindruckt. Er erkannte in dem Verwundeten, zerschlagenen Körper am Kreuz die Gestalt des Sohnes Gottes. Er konnte nicht anders, er musste seinen Glauben bekennen. So wurde aufs Neue ein Beweis dafür gegeben, dass das Ringen des Erlösers nicht erfolglos war. An seinem Todestage bekannten sich drei Männer von sehr unterschiedlicher Art und Stellung zu ihrem Heiland, der Befehlshaber der römischen Wache, Simon, der Träger des Kreuzes Jesu und der Übeltäter am Kreuz. Als der Abend hereinbrach, lag eine unnatürliche Stille über Golgatha. Die Menschen zerstreuten sich, und viele kehrten nach Jerusalem ganz anderen Sinnes zurück, als sie es am Morgen verlassen hatten. Viele waren aus Neugierde zur Kreuzigung gekommen und nicht aus Hass gegen Christus. Doch sie glaubten den Anschuldigungen der Priester und sahen in Christus einen Übeltäter. Von der Erregung der Masse angestachelt, hatten sie in die Schmährufe gegen Jesus mit eingestimmt. Als sich aber die Erde plötzlich in dichte Finsternis hüllte und ihr Gewissen sie hart anklagte, fühlten sie ihr Unrecht. Während dieser schrecklichen Finsternis hörte man keinerlei Scherze oder spöttisches Gelächter mehr, und als sich das Dunkel lichtete, gingen sie in ernstem Schweigen wieder nach Hause. Sie hatten erkannt, dass die Beschuldigungen der Priester falsch waren, dass Jesus kein Betrüger war. Als Petrus einige Wochen danach am Pfingsttage predigte, befanden auch sie sich unter den Tausenden, die an Jesus Christus gläubig wurden. Die Obersten der Juden aber blieben von dem Erlebten unberührt. Ihr Hass auf Jesus hatte nicht nachgelassen. Die Dunkelheit, die während der Kreuzigung die Erde überzogen hatte, war nicht dichter gewesen als die geistliche Finsternis, die noch immer die Sinne der Priester und Obersten umgab. Ein Stern hatte Christi Geburt verkündet und die Weisen zum Stall geführt, in dem Jesus lag. Die himmlischen Heerscharen hatten den Heiland verkündet und ihm über den Feldern von Bethlehem Lob und Preis gesungen. Dem Meer war seine Stimme vertraut gewesen, und es hatte seinem Gebot gehorcht. Krankheit und Tod hatten seine Vollmacht anerkannt und ihm ihre Opfer ausgeliefert. Die Sonne hatte beim Anblick seines Todeskampfes ihre Strahlen verborgen. Die Felsen hatten ihn gekannt und waren bei seinem Todeskampf zersplittert. Die unbelebte Natur hatte Christi Göttlichkeit deutlich bezeugt. Nur die Priester und Obersten in Israel verschlossen sich dem Sohne Gottes. Doch Ruhe fanden sie nicht. Sie hatten ihre Absicht erreicht und Jesus getötet, aber sie konnten ihres Sieges nicht froh werden. Selbst in der Stunde ihres augenscheinlichen Triumphes wurden sie von Zweifeln beunruhigt, was als nächstes geschehen werde. Sie hatten Jesu Ruf »Es ist vollbracht« sowie seine Worte »Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände« gehört. Zudem hatten sie gesehen, wie die Felsen zersprangen, und gespürt, wie die Erde bebte. Dies alles machte sie ruhelos und ängstlich. Sie waren auf den Einfluss des Herrn eifersüchtig gewesen, den er auf das Volk ausübte, als er noch lebte. Nun waren sie sogar auf den Toten eifersüchtig. Sie fürchteten den toten Christus noch weit mehr, als sie den Lebenden je gefürchtet hatten. Sie waren besorgt, dass sich die Aufmerksamkeit des Volkes weiterhin auf die Ereignisse richten würde, die während der Kreuzigung geschahen. Sie hatten Angst vor den Folgen ihres Handelns an jenem Tage. Auf keinen Fall sollte darum Jesu Körper während des Sabbats am Kreuze hängen bleiben. Der Sabbat stand bevor, und die Heiligkeit dieses Tages würde durch die am Kreuz verbleibenden Körper verletzt werden. Dies als Vorwand benutzend, baten die jüdischen Obersten Pilatus, dass der Todeskampf der Verurteilten abgekürzt und ihre Leiber noch vor Sonnenuntergang vom Kreuz genommen würden. Pilatus wollte ebenso wenig wie sie Jesus am Kreuz hängen lassen. Mit seiner Zustimmung wurden den beiden Übeltätern die Beine gebrochen, um ihren Tod zu beschleunigen. Doch Jesus war bereits gestorben. Die rohen Soldaten waren durch alles, was sie von Jesus gesehen und gehört hatten, milde gestimmt worden, und sie verzichteten darauf, ihm die Beine zu brechen. So erfüllte sich in der Opferung des Gotteslammes das Passahagesetz, sie sollen nichts davon übrig lassen bis zum Morgen, auch keinen Knochen davon zerbrechen und sollen's ganz nach der Ordnung des Passa halten. Die Priester und Obersten waren überrascht, dass Jesus schon gestorben war. Der Kreuzestod bedeutete ein sehr langsames Sterben, und es war schwer festzustellen, wann das Herz des Gekreuzigten aufgehört hatte zu schlagen. Es war außergewöhnlich, wenn jemand innerhalb 6 Stunden nach der Kreuzigung starb. Die Priester aber wollten Gewissheit über den Tod Jesu haben, und auf ihre Veranlassung stieß ein Kriegsknecht einen Speer in die Seite des Heilandes. Aus der auf diese Weise entstandenen Wunde flossen Wasser und Blut. Das wurde von allen festgestellt, die das Kreuz umstanden, und Johannes vermittelt dieses Geschehen sehr genau, der Kriegsknechte einer öffnete seine Seite mit einem Speer, und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, dass die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein brechen. Und abermals spricht die Schrift, sie werden sehen auf den, in welchen sie gestochen haben. Nach der Auferstehung verbreiteten die Priester und Obersten das Gerücht, Christus sei nicht am Kreuz gestorben, sondern nur ohnmächtig geworden, und man habe ihn später wiederbelebt. Auch wurde behauptet, dass nicht ein wirklicher Leib aus Fleisch und Knochen, sondern ein nachgeahmter Körper ins Grab gelegt worden sei. Die Tat der römischen Kriegsknechte aber widerlegte diese Lügen. Sie brachen seine Beine nicht, weil er bereits gestorben war. Nur um die Priester zufriedenzustellen, stießen sie in seine Seite. Wäre Jesu Leben nicht schon erloschen gewesen, so hätte diese Wunde seinen Tod herbeigeführt. Aber nicht der Stich mit dem Speer und auch nicht die Schmerzen am Kreuz riefen den Tod Jesu hervor. Sein lauter Schrei im Augenblick des Sterbens, sowie das Heraustreten von Wasser und Blut aus seiner Seite beweisen, dass er an gebrochenem Herzen starb. Seelenangst war die Ursache. Die Sünde der Welt hat ihn getötet. Mit dem Tode Jesu schwanden die Hoffnungen der Jünger. Sie schauten auf seine geschlossenen Augenlider und auf das geneigte Haupt, auf sein mit Blut getränktes Haar, seine durchbohrten Hände und Füße, und ihr Schmerz war unbeschreiblich. Bis zum letzten Augenblick hatten sie sich gegen den Gedanken seines Todes gewehrt, sie konnten es nicht fassen, dass ihr Heiland wirklich gestorben war. In ihrem Kummer dachten sie nicht an seine Worte, die gerade dieses Geschehen vorhergesagt hatten. Nichts von alledem, was er ihnen mitgeteilt hatte, konnte sie trösten. Sie sahen nur das Kreuz und das blutende Opfer. Die Zukunft schien ihnen von Hoffnungslosigkeit verdunkelt. Ihr Glaube an Jesus war verloren gegangen, und doch hatten sie den Herrn nie mehr geliebt als jetzt. Nie zuvor hatten sie seine Bedeutung und die Notwendigkeit seiner Gegenwart stärker empfunden als in diesen Stunden. Sogar der tote Leib Christi war den Jüngern überaus teuer. Sie wollten ihm gern ein würdiges Begräbnis geben, nur wussten sie nicht, wie sie dies bewerkstelligen sollten. Jesus war wegen Verrats an der römischen Macht verurteilt worden. Wer aufgrund einer solchen Anklage hingerichtet worden war, den schaffte man auf einen eigens für diese Verbrecher angelegten Begräbnisplatz. Der Jünger Johannes war mit den Frauen aus Galiläa an der Kreuzigungsstätte geblieben. Sie wollten den Leib ihres Herrn nicht in den Händen gefühlloser Soldaten und in einem unehrenhaften Grab wissen. Doch sie konnten es nicht verhindern, da sie kein Verständnis von den jüdischen Obersten erwarten durften und auch keinen Einfluss auf Pilatus hatten. In dieser Notlage kamen Josef von Arimathia und Nikodemus den Jüngern zu Hilfe. Beide waren Mitglieder des Hohen Rates und mit Pilatus gut bekannt. Dazu waren sie reich und besaßen großen Einfluss. Diese Männer waren entschlossen, dem Leib des Herrn ein ehrenhaftes Begräbnis zu geben. Josef ging kurz entschlossen zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Jetzt erst erfuhr Pilatus, dass Jesus gestorben war. Widerspruchsvolle Berichte über die Begleiterscheinungen während der Kreuzigung hatte er schon gehört, doch die Kunde vom Tode Jesu war ihm vorsätzlich verheimlicht worden. Die Priester und Obersten hatten ihn in Bezug auf den Leichnam Jesu bereits vor einem Betrugsversuch der Anhänger Jesu gewarnt. Als er von Josefs Bitte hörte, sandte er deshalb nach dem Hauptmann, der die Wache am Kreuz hatte, und erhielt von ihm die Gewissheit des Todes Jesu. Er ließ sich von ihm auch einen Bericht über die Geschehnisse auf Golgatha geben, der Josefs Darstellung bestätigte. Die Bitte Josefs wurde gewährt. Während sich Johannes noch um das Begräbnis seines Meisters sorgte, kehrte Josef mit der von Pilatus getroffenen Anordnung zurück, den Leichnam Jesu vom Kreuz zu nehmen. Nikodemus beschaffte darauf eine wertvolle, 100 Pfund schwere Mischung von Myrrhe und Aloe zum Einbalsamieren. Dem angesehensten in ganz Jerusalem hätte zu seinem Tode keine größere Ehre erwiesen werden können. Die Jünger waren erstaunt, dass jene begüterten Obersten dem Begräbnis ihres Herrn die gleiche Anteilnahme entgegenbrachten wie sie selbst. Weder Josef von Arimathia noch Nikodemus hatten sich öffentlich zum Heiland bekannt, als er noch lebte. Sie wussten, ein solcher Schritt würde sie vom Hohen Rat ausschließen. Außerdem hofften sie, ihn durch ihren Einfluss in den Beratungen schützen zu können. Eine Zeit lang schienen sie auch Erfolg gehabt zu haben, aber die verschlagenen Priester hatten bald die Schutzmaßnahmen der beiden Ratsmitglieder vereitelt, als sie deren Bewunderung für Christus erkannten. In ihrer Abwesenheit wurde Jesus verurteilt und dem Kreuzestod übergeben. Jetzt, da Jesus gestorben war, verbargen sie nicht länger ihre Zuneigung zu ihm. Während die Jünger zu furchtsam waren, um sich öffentlich als seine Nachfolger zu bekennen, traten Josef und Nikodemus mutig hervor, um ihnen zu helfen. Die Hilfe dieser beiden wohlhabenden und hochgeachteten Männer war in dieser Stunde äußerst wertvoll. Sie konnten für den toten Meister tun, was den armen Jüngern unmöglich gewesen wäre. Ihr Reichtum und Einfluss schützte die Jünger auch weitgehend vor der Niedertracht der Priester und Obersten. Vorsichtig und ehrerbietig nahmen sie Jesu Leichnam eigenhändig vom Kreuz ab. Tränen des Mitleids schossen ihnen in die Augen, als sie seinen geschlagenen und verwundeten Körper betrachteten. Josef besaß ein neues, in einen Felsen geoffenes Grab. Er hatte es für sich selbst bestimmt, da es aber nahe bei Golgatha gelegen war, bereitete er es nun für die Aufnahme des Leichnams Jesu vor. Dann wurde Jesu Leib zusammen mit den Spezereien, die Nikodemus mitgebracht hatte, sorgfältig in ein Leinentuch eingeschlagen und zum Grabe getragen. Dort streckten die drei Jünger seine verkrümmten Glieder und falteten die zerstochenen Hände auf seiner Brust. Die Frauen aus Galiläa kamen, um sich davon zu überzeugen, dass alles getan worden war, was für den Leichnam ihres geliebten Lehrers getan werden konnte. Dann sahen sie, wie ein schwerer Stein vor den Eingang des Grabgewölbes gewälzt und der Heiland der Ruhe überlassen wurde. Die Frauen waren die Letzten am Kreuz gewesen, sie waren auch die Letzten am Grabe Christi. Die Abendschatten hatten sich schon auf das Land gesenkt, da weilten sie immer noch an der Ruhestätte ihres Herrn und beweinten in bitteren Tränen das Schicksal dessen, den sie liebten. Sie kehrten aber um. Und den Sabbat überwahren sie still nach dem Gesetz. Diesen Sabbat konnten weder die trauernden Jünger noch die Priester, Obersten, Schriftgelehrten und das Volk jemals wieder vergessen. Bei Sonnenuntergang erschallten am Rüsttag die Trompeten, die den Beginn des Sabbats ankündeten. Das Passa wurde gefeiert wie seit Jahrhunderten, während der, auf den es hinwies, von ruchlosen Händen getötet worden war und in Josefs Grab lag. Am Sabbat war der Tempelhof mit Gläubigen gefüllt, der Hohepriester, der auf Golgatha Christus verspottet hatte, war prächtig geschmückt in seinen priesterlichen Gewändern. Priester mit weißen Turbanen gingen eifrig ihren Aufgaben nach. Doch manche der Anwesenden fühlten sich beunruhigt, als die Stiere und Ziegen als Sündopfer dargebracht wurden. Sie erkannten zwar nicht, dass das Wesen bereits den Schatten aufgehoben hatte, dass ein ewiges Opfer für die Sünden der Welt dargebracht worden war. Auch wussten sie nicht, dass ihr sinnbildlicher Gottesdienst allen weiteren Wert verloren hatte. Doch nie zuvor hatten die Menschen einem solchen Gottesdienst mit derartig widerstreitenden Gefühlen beigewohnt. Die Posaunen, die Musikinstrumente und die Stimmen der Sänger klangen so laut und klar wie immer. Jedoch lag ein Hauch der Fremdheit über allem. Einer nach dem anderen fragte, welches sonderbare Ereignis stattgefunden habe. Das Allerheiligste, das bisher geschützt war, lag offen vor aller Augen, der schwere Vorhang, aus reinem Leinen gewebt und mit Gold, Purpur und Scharlach prächtig durchwirkt, war von oben bis unten zerrissen. Der Platz, an dem Gott dem Hohenpriester gegenübertrat, um seine Herrlichkeit mitzuteilen, der Ort, der bisher Gottes heiliger Audienzraum gewesen war, lag vor aller Augen offen da, er war eine Stätte, die der Herr nicht länger anerkannte. Mit dunklen Vorahnungen dienten die Priester am Altar. Die Entschleierung des göttlichen Geheimnisses im Allerheiligsten erfüllte sie mit Furcht vor einem kommenden Unheil. Die Gedanken vieler waren noch mit den Vorgängen auf Golgatha beschäftigt. Von der Kreuzigung bis zur Auferstehung durchforschten viele schlaflose Augen beständig die Weissagungen der Heiligen Schriften. Einige wollten sich der vollen Bedeutung des Passahfestes vergewissern, andere wollten feststellen, dass Jesus nicht der war, für den er sich ausgegeben hatte, wieder andere suchten mit trauerndem Herzen nach Beweisen, dass Jesus der wahre Messias war. Obgleich sie mit verschiedenen Zielsetzungen die Heiligen Schriften durchforschten, wurden sie doch alle von einer Wahrheit überzeugt, dass sich die Prophezeiung in den Ereignissen der letzten Tage erfüllt hatte und dass der Gekreuzigte der Erlöser der Welt war. Viele, die diesem Gottesdienst beiwohnten, haben niemals wieder am Passahfest teilgenommen. Sogar viele Priester wurden von dem edlen Charakter Jesu überzeugt. Ihr Suchen in den Schriften war nicht vergebens gewesen. Und nach Jesu Auferstehung anerkannten sie ihn als den Sohn Gottes. Als Nikodemus Jesus am Kreuz erhöht sah, erinnerte er sich der Worte, die Jesus in jener Nacht am Ölberg gesprochen hatte: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. An jenem Sabbat, als Jesus im Grabe ruhte, hatte Nikodemus Gelegenheit, über diese Worte nachzudenken. Ein helleres Licht erleuchtet jetzt seinen Verstand, und Jesu Worte blieben ihm nicht mehr länger geheimnisvoll. Er fühlte, dass er vieles versäumt hatte, weil er nicht schon zu dessen Lebzeiten mit Jesus in Verbindung getreten war. Jetzt kamen ihm die Ereignisse auf Golgatha in den Sinn. Jesu Gebet für seine Mörder und seine Antwort auf die Bitte des sterbenden Übeltäters gingen dem gelehrten Ratsmitglied zu Herzen. Vor seinem inneren Auge erblickte er noch einmal den sterbenden Heiland, und wieder hörte er jenen letzten Aufschrei, wie aus dem Munde eines siegreichen Eroberers: Es ist vollbracht. Erneut sah er die taumelnde Erde, den verfinsterten Himmel, den zerrissenen Vorhang, die erbebenden Felsen, und sein Glaube war für immer gegründet. Gerade das Geschehen, das die Hoffnungen der Jünger vernichtete, überzeugte Josef und Nikodemus von der Gottheit Jesu. Ihre Befürchtungen wurden durch den Mut eines festen, unerschütterlichen Glaubens überwunden. Nie hatte Christus so sehr die Aufmerksamkeit der Menge erregt wie jetzt, da er im Grabe ruhte. Gewohnheitsgemäß brachte das Volk seine Kranken und Leidenden in die Höfe des Tempels und fragte: Wer kann uns sagen, wo Jesus von Nazareth ist? Viele waren von weit her gekommen, um den zu sehen, der Kranke geheilt und Tote auferweckt hatte. Von allen Seiten erscholl der Ruf: Wir wollen zu Christus, dem großen Arzt. Bei dieser Gelegenheit wurden alle jene von den Priestern untersucht, bei denen man Symptome des Aussatzes festzustellen glaubte. Viele mussten mit anhören, wie ihre Männer, Frauen oder Kinder als aussätzig erklärt wurden. Diese Armen mussten daraufhin ihre Heime verlassen, auf die Fürsorge seitens ihrer Freunde verzichten und jeden Fremdling mit dem traurigen Ruf unrein, unrein davor warnen, sich ihnen zu nähern. Jesu gütige Hände hatten sich nie geweigert, die ekelerregenden Leprakranken mit heilender Kraft zu berühren. Jetzt lagen sie gefaltet auf seiner Brust. Seine Lippen, die der aussätzigen Bitten mit den tröstlichen Worten beantwortet hatten: Ich will's tun, sei gereinigt, waren nun verstummt. Viele Menschen flehten die hohen Priester und Obersten an, Mitleid mit ihnen zu haben und ihnen zu helfen. Es war vergebens. Allem Anschein nach wollten sie den lebenden Christus wieder in ihrer Mitte haben. Mit beharrlichem Ernst fragten sie nach ihm und ließen sich nicht abweisen. Deshalb vertrieb man sie aus den Tempelhöfen. Soldaten bewachten die Tore. Sie sollten das Volk zurückhalten, das mit den Kranken und Sterbenden kam und Einlass begehrte. Die Kranken, die gekommen waren, um vom Heiland geheilt zu werden, wurden bitter enttäuscht. Die Straßen füllten sich mit Klagenden. Leidende starben, weil sie von Jesu heilender Hand nicht berührt werden konnten. Ärzte fragte man vergeblich um Rat. Keiner besaß die Fähigkeit des Mannes, der nun in Josefs Grab lag. Das Wehklagen der Leidenden machte Tausenden von Menschen bewusst, dass in der Welt ein großes Licht erloschen war. Ohne Christus war es dunkel und finster auf der Erde. Viele, die den Ruf kreuzige, kreuzige ihn. Mit ihren Stimmen verstärkt hatten, erkannten jetzt, welches Unglück sie getroffen hatte. Am liebsten hätten sie jetzt, wenn der Heiland noch gelebt hätte, genauso laut gerufen: Gebt uns Jesus. Als bekannt wurde, dass Jesus auf Anstiften der Priester getötet worden war, erfragte man Näheres über sein Sterben. Die Einzelheiten über sein Verhör hielt man so geheim wie möglich, doch während er im Grabe ruhte, war sein Name auf Tausenden von Lippen, und Berichte von dem Scheinverhör Jesu und von der unmenschlichen Haltung der Priester und Obersten machten überall die Runde. Menschen von Verstand und Urteilskraft forderten von den Priestern und Obersten eine klare Auslegung der Messias-Weissagungen im Alten Testament. Während diese als Antwort Lügen zu ersinnen versuchten, gebärdeten sie sich wie Geistesgestörte. Sie konnten die Weissagungen, die sich auf Christi Leiden und Sterben beziehen, nicht erklären, und viele Fragesteller wurden davon überzeugt, dass sich die Schrift erfüllt habe. Die Rache, die die Priester sich so süß gedacht hatten, wurde ihnen immer mehr zur Bitterkeit. Sie wussten, dass sie schweren Vorwürfen des Volkes ausgesetzt sein würden und dass jetzt gerade diejenigen, die sie gegen Jesus beeinflusst hatten, über ihr schandbares Werk entsetzt waren. Die Priester hatten glauben machen wollen, dass Jesus ein Betrüger sei. Aber es war vergebens gewesen. Einige von ihnen hatten am Grabe des Lazarus gestanden und den Toten ins Leben zurückkehren sehen. Sie zitterten vor Furcht, dass Jesus sich selbst ins Leben zurückrufen könnte und wieder vor ihnen erscheinen würde, hatten sie ihn doch sagen hören, dass er Macht habe, sein Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Sie dachten ferner daran, dass er gesagt hatte: Brechet diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Von Judas waren ihnen Jesu Worte wiederholt worden, die er auf der letzten Reise nach Jerusalem zu seinen Jüngern gesprochen hatte: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und des Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn verdammen zum Tode und werden ihn überantworten den Heiden, ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am 3. Tage wird er auferstehen. Über diese Worte hatten sie damals gespottet und gelacht. Doch jetzt fiel ihnen auf, dass sich Jesu Vorhersagen bisher stets erfüllt hatten. Er hatte gesagt, er würde am 3. Tage auferstehen, und wer wollte behaupten, dass sich das nicht auch erfüllte? Sie bemühten sich zwar, diese Gedanken zu verbannen, aber es ging nicht. Gleich ihrem Vater, dem Teufel, glaubten sie und zitterten. Nachdem nun die heftige Erregung gewichen war, drängte sich Jesu Bild den Priestern immer stärker auf. Sie sahen ihn, wie er gelassen und ohne zu klagen vor seinen Feinden stand und den Beschimpfungen und Misshandlungen wortlos standhielt. Alle Phasen des Verhörs und der Kreuzigung zogen in Gedanken noch einmal an ihnen vorüber und brachten sie unwiderstehlich zu der Überzeugung, dass Jesus der Sohn Gottes war. Sie fühlten, dass er zu irgendeiner Zeit wieder vor ihnen stehen könne, nicht mehr als Angeklagter, sondern als Ankläger, als Richter und nicht mehr als Gerichteter. Der Ermordete würde Gerechtigkeit durch die Vernichtung seiner Mörder fordern. Die Priester konnten an diesem Sabbat nur wenig Ruhe finden. Obwohl sie sonst die Schwelle eines heidnischen Hauses nicht überschritten, weil sie fürchteten, sich dabei zu verunreinigen, kamen sie doch zusammen, um sich über den Leichnam Jesu zu beraten. Tod und Grab durften den nicht wiederhergeben, den sie gekreuzigt hatten. Des andern Tages kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben bedacht, dass dieser Verführer sprach, da er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab verwahre bis an den 3. Tag, auf dass nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zum Volk: Er ist auferstanden von den Toten. Und werde der letzte Betrug ärger als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter, gehet hin und verwahret es, so gut ihr könnt. Die Priester gaben alle Anweisungen zur Sicherung des Grabes. Ein großer Stein war vor den Eingang gewälzt worden, über diesen zogen sie Schnüre, befestigten die Enden an dem massiven Felsen und versiegelten sie mit dem römischen Siegel. Der Stein konnte also nicht beseitigt werden, ohne das Siegel zu verletzen. Eine Wache von 100 Soldaten wurde dann um das Grab aufgestellt, um es vor Unberufenen zu schützen. Die Priester taten alles ihnen nur Mögliche, damit Christi Leichnam dort bliebe, wo er hingelegt worden war. Der Tote wurde so gesichert, als sollte er bis in alle Ewigkeit im Grabe ruhen. So berieten und planten schwache Menschen. Wie wenig erkannten diese Mörder die Zwecklosigkeit ihrer Bemühungen. Doch durch ihre Tat wurde Gott verherrlicht, denn gerade die Anstrengungen, die gemacht wurden, um Christi Auferstehung zu verhindern, mussten die überzeugendsten Beweise liefern. Je größer die Zahl der das Grab bewachenden Soldaten, desto stärker würde das Zeugnis seiner Auferstehung sein. Jahrhunderte vor Christi Tod hatte die Heilige Schrift durch den Psalmisten erklärt: Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer. Römische Soldaten und römische Waffen waren machtlos, um den Herrn des Lebens im Grabe festzuhalten. Die Stunde seiner Befreiung stand nahe bevor.